Ja, bis letztes Jahr war es wirklich einfach einzukaufen. Meinen Vorrat beispielsweise an Pellets habe ich jetzt immerhin so im August oder so irgendwas gekauft. Da wusste ich, da ist der Preis nicht so hoch. Da komme ich mit so und so viel 1000 oder 100 Euro hin. Und da war es wirklich am günstigsten. Und wenn ich jetzt gerade die aktuellen Preise, ich musste auch wieder bestellen, sonst wird es ja vielleicht irgendwann mal kalt. Bei dem Gas weiß man es ja auch nicht so ganz genau, wie das letztlich läuft. Es wird alles sehr teuer und da reibt man sich dann schon die Augen. Unabhängig vom russischen Gas, jetzt in meinem Fall mit den Pellets, stiegen die Preise auf übers Doppelte. Die Holzpresslinien werden irgendwo in Österreich gemacht oder in der Tschechei. Aber so ist es eben. Und dann kam ich zurück vor ein paar Wochen, von 5 Wochen Italien. Vorher waren so die Preise ganz normal. Und dann, nachdem ich wieder zurück war, habe ich gemerkt, wie alles angezogen hat. Die Preise sind hochgeschnellt. Und ich spüre das natürlich, ihr auch in den Budgets. Und wenn ich dann an die Geringverdiener denke, die tun mir dann schon auch leid. Und denke ich drüber nach, die können mit der neuen Situation nicht ohne weiteres umgehen. Und dann hatten wir in der täglichen Bibellese kürzlich das Buch, gut, wir haben die ersten paar Verse jetzt gelesen. Sie war die Schwiegertochter von Noomi. Und zusammen mit ihrem Ehemann Elimelech war ja die Noomi aus Bethlehem in Juda ins Land Moab geflohen. Ja, sie waren Wirtschaftsflüchtlinge. Wir kennen das auch, sei Syrien oder auch andere Länder, die bei uns dann sind. Und sie sind geflohen, weil es in Juda nichts mehr gab. Also der Weizen war nicht mehr reif geworden und so weiter. Und in die fruchtbare Gegend im Osten, zwar Ostseite des Toten Meeres. Und dort wohnten die Moabiter. Keine Juden, sondern Heiden, Baalsanbeter. In der Vergangenheit gab es auch immer wieder Stress mit denen. Aber was bleibt einem übrig, wenn es kein Brot mehr gibt? Muss das jetzt sein, dachte ich. Reichen mir nicht die täglichen bedrückenden Nachrichten aus der Ukraine und aus Russland? Jetzt auch noch etwas Ähnliches in der Bibellese? Gibt es auch noch gute Nachrichten? Etwas, was einen aufbaut. Doch beim näheren Hinsehen war ich dann doch überrascht, was da an positiven, hoffnungsvollen, fürsorglichen berichtet wird. Lasst euch überraschen. Ich werde jetzt das so machen, dass ich abschnittsweise die Bibel lese, die Texte, die zentralen Texte der Gutgeschichte und dann noch überlegen, was da für uns an Positiven drinsteckt. Als erstes geht es um Noomis Familie in der Fremde und dann auch ihre Rückkehr nach Bethlehem. Als zweites erzähle ich die nette Begebenheit, wie Ruth bei der Ernte den Boas kennenlernt. Ruth gewinnt Boas als Bräutigam, steht eben über dem dritten Abschnitt. Im vierten Teil geht es um eine Erbauseinandersetzung und um die Heirat der Ruth mit Boas. Und ganz zum Schluss berichte ich noch kurz von dem Happy End. Teil 1. Das hatten Elimelech und Noomi bestimmt oft diskutiert. Eine große Hungersnot herrschte in der Gegend von Bethlehem in Juda. Es gab kein Getreide mehr zum Brotbacken. Die Söhne der beiden, Mahlon und Kilion, waren junge Männer und hatten immer mächtig Hunger. Die eigene Regierung, damals unfähig. Willkür herrschte im Land. Schweren Herzens wanderten sie aus, auf der anderen Seite der Berge und des Jordans war es fruchtbar. Doch dort herrschten die Moabiter. Wenigstens war gerade Friedenszeit. Das war nicht immer so. Jetzt durften gar die Wirtschaftsflüchtlinge ins Land kommen. Sogar heiraten war erlaubt, trotz verschiedener Religionen. Das war, finde ich, sehr tolerant und wohl auch nicht unumstritten. Die Familie hatte im Land Moab wenigstens zu essen. Dann traf sie das Schicksal, der Tod von Noomis Mann Elimelech. Dennoch blieb Noomis Familie noch 10 Jahre in der Fremde. Machlon und Kilion heirateten Moabiterinnen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Dann der nächste Schicksalsschlag. Die Söhne verstarben. Das war für Noomi zu hart. Was wollte sie noch in der Fremde? Zurückkehren in die alte Heimat, zur eigenen Sippe. Ja, das wollte sie, zumal es dort inzwischen wieder gute Ernten gab. Ganz offen besprach Noomi dies auf dem Weg nach Bethlehem mit ihren Schwiegertöchtern Orpa und Ruth. Auch das Thema einer Wiederheirat und der damit verbundenen sozialen Absicherung der jungen Frauen. So kehrte Orpa zu ihrem Volk und ihrem Gott zurück, zu Karmus. Ruth wollte bei Noomi bleiben. Dies Volk, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott, meinte Ruth und zog mit ins jüdische Land, mit dem Glauben, der Herr soll mir antun, was immer er will, ließ sie sich auf die neue Welt ein. Ja, Ruth ließ sich auf eine neue Welt ein. Auch Noomis Familie hatte sich vor Jahren auf eine neue Welt eingelassen. Nicht ohne Risiko, das ganze Vorhaben hätte scheitern können. War ja Feindesland, aus verschiedenen Gründen. Ehrlich gesagt hat mich überrascht, wie offen und tolerant sich die Leute verhalten haben. In politischer Hinsicht, die Grenzen waren offen. In wirtschaftlicher Hinsicht, Fremde wurden nicht ausgegrenzt. Sie durften arbeiten und sich ernähren. In Glaubenshinsicht, die Familie ließ sich auf heidnische Schwiegertöchter ein. Ein anderer Glauben durfte also sein. Selbst eine Änderung der Religion wurde nicht geahndet. Man schaue heute mal in die Situation, wo es so Länder sind, egal jetzt welcher Prägung, da wird schon ganz schön ausgegrenzt. Das biblische Buch Ruth geht nicht auf Details ein, aber die Grundzüge sind aus meiner Sicht auffallend liberal. Dass Menschen in allen Widrigkeiten des Lebens ihre Chancen bekommen sollen, lag wohl den biblischen Schreibern damals sehr am Herzen. Das will ich aus diesem Kapitel auch für mich mitnehmen. Noomi und Ruth waren offen für Neues. Sie waren neugierig, was das Leben noch zu bieten hat. Doch bei aller Offenheit für andere Kulturen und Menschen mit ihren Prägungen waren sie auch klar in ihrem Bekenntnis zueinander und in ihrem Bekenntnis zu Gott, ihrem Herrn. Der Herr hat mir übel mitgespielt, bekannte Noomi, und wollte daheim Mara, die Bittere, genannt werden. Sie hat ihren Glauben trotz allen Schicksalsschlägen nicht aufgegeben. Dies hat auch Ruth beeindruckt und im Glauben an den lebendigen Gott Israels geprägt. Auch das will ich aus diesem Kapitel für mich mitnehmen. Als Ruth und Noomi in Bethlehem ankamen, hatte gerade die Gerstenernte begonnen. Und jetzt lese ich aus dem Kapitel 2 ein paar Verse. Noomis Mann Elimelech hatte einen Verwandten, der Boas hieß. Er gehörte zur Großfamilie von Elimelech und war ein wohlhabender und zuverlässiger Mann. Die Noabiterin Ruth sagte zu Noomi: Ich will aufs Feld gehen und Ähren sammeln, die bei der Ernte liegen geblieben sind. Ich will es bei jemandem tun, der es mir freundlich erlaubt. Noomi antwortete: Geh nur, meine Tochter. Ruth machte sich auf und kam zu einem Feld. Dort ging sie hinter denen her, die das Getreide ernteten. Sie sammelte die Ähren, die liegen geblieben waren. Zufällig gehörte das Feld Boas, dem Verwandten von Elimelech. Boas kam aus Bethlehem und begrüßte die Landarbeiter: Der Herr sei mit euch. Sie grüßten zurück: Der Herr segne dich. Boas fragte seinen Gehilfen, wer die Landarbeiter beaufsichtigte. Woher stammt die junge Frau da? Der Gehilfe antwortete ihm, sie ist eine Moabiterin, die zusammen mit Naomi aus Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gefragt, ob sie die Ähren sammeln darf, die hinter den Landarbeitern liegen geblieben sind. Seit dem frühen Morgen ist sie schon da. Erst jetzt ruht sie sich unter dem Dach ein wenig aus. Boas sprach Ruth an. Hör auf mich, meine Tochter. Geh nicht auf ein anderes Feld, um Ähren aufzusammeln. Bleib hier bei meinen Arbeiterinnen. Gib Acht, wo sie das Feld abernten und geh hinter ihnen her. Ich habe den jungen Männern verboten, dich zu belästigen. Wenn du Durst hast, geh zu den Krügen dort, trink das frische Wasser, das sie aus dem Brunnen schöpfen. Das ist doch mal ein positiver Bericht, habe ich gedacht. Nicht nur Schreckensmeldungen. Boas, dieser großherzige Mann, lud Ruth gar zum Essen und Trinken in der Mittagspause ein. Und seinen jungen Erntehelfern sagte er ausdrücklich, dass sie Ruth nicht belästigen sollten. Ihr sollten sie noch Halme liegen lassen. So brachte Ruth abends einen kleinen Sack Gerste heim. Naomi erhielt gar noch einen Teil der leckeren gerösteten Körner, die Boas der Ruth zugesteckt hatte. Ganz und gar, Schwiegermama, ließ ich Naomi alles berichten. Ganz gerührt war sie und erzählte der Schwiegertochter dann, dass Boas ein naher Verwandter sei. Ohne es zu erläutern, nannte sie Boas den Löser, den Beistand in Not. Der Herr soll Boas segnen, betete Naomi. Ermutigt von diesen Erfahrungen hielt sich Ruth weiterhin an die Arbeiterinnen des Boas, auch noch bei der Weizenernte. So, die beiden Hauptdarstellerinnen des Ruth-Buches kennen wir nun ein wenig. Nun kommt der männliche Hauptdarsteller hinzu, Boas. Seine Biografie wird nicht näher beschrieben, aber sein Charakter. Freundlich war er, menschenzugewandt, hilfsbereit, fromm. Immer wieder wird vom Segen Gottes gesprochen, der seine Mitarbeiter und ihn selbst begleiten möge. Vertrauen und Liebe zwischen Menschen waren sein Ding. Da kam es nicht auf die Nationalität ein. Er bemerkte den Fleiß der Moabiterin und dies unterstützte er. Und er hatte sich gar die Lebensgeschichte dieser Frau berichten lassen. Wie umsichtig und geradlinig dieser Boas ist, werden wir noch sehen. Ich möchte von Boas lernen. Durch ihre Arbeit auf dem Feld hatte Ruth erlebt, wie Gott Anknüpfungspunkte schenkt, auch neue Beziehungen. Alles wichtige Erfahrungen, die zeigen, das Leben geht weiter. Selbst wenn die meisten Dinge noch im Dunkeln liegen, ich glaube fest, dass Gott auch heute solche Erfahrungen machen lässt, wenn wir uns darauf einlassen. So, und nun kommt der Teil 3, eine ganz heiße und riskante Geschichte. Naomi war nicht nur mutig und fürsorglich, sondern auch schlau. Kapitel 3. Naomi sagte zu ihrer Schwiegertochter Ruth, meine Tochter, ich möchte ein neues Zuhause für dich finden, wo es dir gut geht. Boas ist doch unser Verwandter. Du warst bei seinen Arbeiterinnen. Pass auf, er wird heute Nacht auf dem Dreschplatz Gerste werfen. Bade und salbe dich, dann zieh dich an und geh zum Dreschplatz. Zeig dich ihm nicht, bevor er zu Ende gegessen und getrunken hat. Gib Acht, wo er sich zum Schlafen hinlegt. Dann geh hin und leg dich zu ihm unter die Decke. Er wird dir sagen, was du tun sollst. Ruth sagte, ich will tun, was du mir vorschlägst. Ruth ging zum Dreschplatz und tat alles, was ihre Schwiegermutter ihr aufgetragen hatte. Boas aß und trank und war gut gelaunt. Dann stand er auf, legte sich neben seinen Kornhaufen schlafen, Rutsch schlich sich zu ihm und legte sich neben ihm unter die Decke. Mitten in der Nacht wurde es Boas kalt und er wachte auf. Als er sich umdrehte, lag eine Frau neben ihm. Er fragte sie, wer bist du? Sie antwortete, ich bin deine Dienerin Ruth. Wirf deinen Mantel über mich, denn du bist mein Löser. Er erwiderte, der Herr segne dich, meine Tochter. Jetzt hast du deine Treue noch deutlicher gezeigt als zuvor. Du bist nicht jungen Männern nachgelaufen, weder Armen noch Reichen. Hab keine Angst, meine Tochter. Alles, worum du mich bittest, werde ich für dich tun. Die ganze Stadt weiß doch, dass du eine fähige und zuverlässige Frau bist. Ich bin tatsächlich dein Löser. Aber es gibt da einen anderen, der mit dir noch näher verwandt ist als ich. Bleib die Nacht über hier. Wenn er morgen früh seiner Pflicht als Löser nachkommt, ist es gut. Dann soll er es tun. Wenn er aber nicht will, dann werde ich als Löser für dich eintreten, so gewiss der Herr lebt. Leg dich schlafen bis morgen früh. Ruth schlief bis zum Morgen bei ihm. Ja, die Frauen fuhren volles Risiko. In Feierlaune gut gegessen und getrunken, so ein Angebot, eine jungen Frau zu erhalten als Mann, da wären andere Männer, denke ich, schwach geworden. Aber wie reagierte Boas? War er schüchtern? Er nicht. Sollen wir es besonnen nennen oder gesetzestreu? Wohl schon. Sicher war er auch sensibel und fürsorglich. Und er kannte der Boas die Spielregeln, auch die Sache mit dem Löser. Was hat's eigentlich mit dem für eine Bewandtnis? Ich hab's nachgelesen. Mose hatte geregelt, dass der Löser dafür sorgt, dass ein in Not geratenes Familienmitglied Hilfe bekommt. Oft waren es Witwen und Waisen, die vom Löser unterstützt wurden. Der Verwandtschaftsgrad bestimmte die Reihenfolge, wer zuerst Verantwortung tragen musste. Boas war nicht der erstrangige Löser, sondern ein anderer Verwandter. Das wusste und respektierte Boas in jener Nacht. Sicherlich war er angetan von Ruth. Doch wurde Boas nicht schwach und das finde ich stark. Auf diese Reaktion hatte Noomi gehofft, als sie Ruth den Rat gab, frisch geduscht und parfümiert zu Boas unter die Decke zu krabbeln. Ich möchte ein neues Zuhause für dich finden, war Noomis Anliegen. Ob Boas noch ledig war oder ob die Männer damals mehrere Frauen hatten, wird nicht berichtet. Jedenfalls schlug die Schwiegermama nichts Unredliches vor. Sie hatte Ruth auch die Sache mit dem Löser erklärt. Ohne schlechtes Gefühl, wohl aber mit Herzklopfen, schlich die Frau nachts zu dem freundlichen Gutsbesitzer. Ein kurzer Flirt war nicht ihr Motiv, sondern die soziale Absicherung. Findet schlaue Frauen, die beiden. Jetzt kommt der Teil 4. Die Sache mit der Erbauseinandersetzung. Nach solch einer unterbrochenen Nacht, mitten in der Ernte, hätte ich erstmal einige Stunden Erholung und Besinnung gebraucht. Ganz anders der Boas. Gleich tags drauf ging er an die Regelung mit dem eigentlichen Löser an. Der Name dieses anderen wird nicht genannt. Boas hatte einen Plan. Ohne zu zögern, lud er diesen Verwandten früh morgens zum Stadttor ein. Wie regelt man Erbrechtsdinge? Boas wusste es. Niemals unter vier Augen, womöglich noch hinter verschlossenen Türen. Er bat den erstrangigen Verwandten sogar an einen öffentlichen Platz am Stadttor. Dann holte er 10 Verantwortungsträger hinzu, gewissermaßen als Zeugen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Es war auch clever, wie Boas die Reihenfolge der zu regelnden Dinge wählte. Zuerst nannte er das Verkaufsangebot der Naomi. Ein Acker des verstorbenen Elimelech könnte der Verwandte kaufen. Er hätte das Vorkaufsrecht. Und diese Chance ließ sich dieser nicht entgehen und wollte den Kauf gleich perfekt machen. Aber dann kam die Bedingung. Er musste dazu seine Verantwortung als erstrangiger Löser übernehmen und die Ruth heiraten. Durch ein Kind aus dieser Ehe würde der Erbbesitz gesichert. So war die Regelung. Aha! Der erstrangige Verwandte war offenbar ein Schnellrechner. Mit diesem Deal entstünde dann ja ein Nachteil für seinen eigenen Erbbesitz. Da teilt sich's ja dann anders. So zog er sich zurück und bot Boas das Vorrecht an. Boas willigte ein und kaufte den Acker. Auch die Versorgung der Witwe und deren Schwiegertochter Ruth standen für ihn außer Frage. Alle Zeugen hatten es gehört und unterstützten diese Regelung. Boas hatte es klug angestellt und hatte sein Ziel erreicht. Wenn es nur immer so zugehen würde bei Erbrechtsauseinandersetzungen. Ausschlaggebend, denke ich, war eines, nämlich die Achtsamkeit des Boas. Er hatte über den anderen nicht schlecht geredet. Er wusste, böse Worte vergiften die Atmosphäre. Zudem achtete Boas gut auf die Stimmung. Schöne Aspekte zuerst, Acker angeboten, klasse, braucht man immer. Schwieriges anschließend, du bist der Löser. Und nichts Wichtiges verschweigen. Der andere sah, dass er nicht über den Tisch gezogen wurde. Da gibt's, denke ich, viel zu lernen und einzuüben. Bin ich? Seid ihr immer so achtsam im Umgang mit anderen? Und jetzt kommen wir zum Schluss, den Teil 5. Habt ihr noch in Erinnerung, was Ruth und Boas in jener Nacht miteinander gesprochen haben? Ich mag dich. Oder küss mich. Jedenfalls nicht. Ruth sagte, wirf deinen Mantel über mich. Und das nicht aus Scham. Mit diesem Brauch forderte Ruth den Boas dazu auf, sich um sie zu kümmern und sie zu versorgen. Er erwiderte, der Herr segne dich, meine Tochter. Ich sehe deine Treue. Du bist nicht jungen Männern nachgelaufen. Hab keine Angst. Alles, worum du mich bittest, werde ich für dich tun. Alle wissen doch, dass du eine fähige und zuverlässige Frau bist. Okay, ein bisschen prickelnder hätte es vielleicht bei dem Date schon zugehen können. Aber die beiden achteten und schätzten sich offenbar sehr. Und dies ist die Basis für eine Liebesbeziehung. Ruth war eine klasse Frau. Und für Boas war es kein Problem, eine Moabiterin, die Witwe eines Verwandten zu heiraten. Sage niemand, dass dies eine reine Vernunftsehe zur sozialen Absicherung war. Da war bestimmt viel mehr da. Und jetzt lese ich euch noch den letzten Abschnitt im Kapitel 4. Boas nahm Ruth zur Frau und schlief mit ihr. Der Herr ließ sie schwanger werden und sie brachte einen Sohn zur Welt. Da sagten die Frauen zur Naomi, gepriesen sei der Herr, er hat dir einen Erben und Löser geschenkt. Sein Name soll in Israel berühmt sein. Er gibt dir wieder Lebenskraft und versorgt dich im Alter. Er ist ja das Kind deiner Schwiegertochter, die dich liebt. Sie ist für dich mehr wert als 7 Söhne. Naomi nahm das Kind, legte es auf ihren Schoß und war wie eine Mutter zu ihm. Die Nachbarinnen sagten, ein Sohn ist Naomi geboren worden. Und sie gab ihm den Namen Obed. Er wurde der Vater von Isai und der Großvater vom König David. finde es schön, wie hier Volksfrömmigkeit und persönliche Glaubensbeziehungen zusammenkommen. Bittere Not und Hunger werden nicht verschwiegen, auch Glaubensnöte nicht. Schön aber auch, wie soziale Absicherung und Verantwortung funktioniert haben. Werte wie persönliche Achtsamkeit und menschliches Vertrauen waren nicht nur warme Worte in Sonntagsreden, sondern gelebter Alltag. Gott segnete diese Familie. Und so kam es, dass eine Moabiterin, eine Ausländerin, eigentlich mit heidnischer Vergangenheit im Stammbaum des Königs Davids und letztlich Jesus auftaucht. Um diesen großzügigen Segen Gottes für unsere Familien und unsere und auch andere Beziehungen möchte ich auch beten. Amen.